Menschen, die Christus ernsthaft nachfolgen, erleben oft einen bemerkenswerten Widerspruch. Während Gott ihnen seinen Reichtum anvertraut, werden sie von anderen manchmal wie Versager oder Sonderlinge angesehen. Die ersten Apostel kannten diese Spannung genau, sie wurden verspottet, verfolgt und als Letzte von allen behandelt, und gerade darin lag ihre geistliche Kraft. Wer heute im Reich Gottes wirklich fruchtbar sein möchte, muss verstehen, wie Gott durch eine scheinbar schwache und verachtete Menschlichkeit seine Geheimnisse offenbart und Leben weitergibt. Gott spricht durch eine echte, menschliche Schwachheit. Wenn Paulus schreibt, denn mir scheint, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt hat, dann schiebt er diese kleine Wendung ein, mir scheint. Er tritt nicht auf wie ein Orakel, das unantastbare Sätze verkündet, sondern lässt die ganze Schlichtheit seiner Menschlichkeit stehen. Er sagt nicht, so spricht der Herr, obwohl Gott gerade durch ihn redet. Er lässt seine tastende Wahrnehmung, sein Ringen, seine Sichtweise hörbar werden, und gerade darin zeigt sich das Geheimnis, wie Gott im neuen Bund spricht. Die Menschwerdung des Sohnes Gottes bedeutete nicht, dass wahre Menschlichkeit ausgelöscht wurde, sondern dass Gott sie annahm und durchdrang, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. In derselben Linie gebraucht Gott heute nicht körperlose Stimmen, sondern Menschen mit Geschichte, Temperament, Begrenztheit, damit seine Rede nicht wie ein fremdes Donnerwort über uns hinweggeht, sondern unser Herz trifft. Paulus ist darin erstaunlich durchsichtig. Er verbirgt seine Schwachheit und sein Zittern nicht hinter einer geistlichen Fassade, und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Gott wertet diese Schwachheit nicht ab, sondern baut sie ein in sein Reden. Wo ein Diener Christi so spricht, dass man sowohl den Menschen als auch den Gott in ihm wahrnimmt, entsteht eine Atmosphäre von Vertrauen. Man spürt, hier setzt keiner religiöse Floskeln ein, um zu beeindrucken, hier spricht jemand, der innerlich mit dem Herrn vermengt ist und doch nicht so tut, als stünde er über allen menschlichen Regungen. Diese Mischung aus Ehrlichkeit und innerer Gemeinschaft macht geistliches Reden glaubwürdig. Sie lädt ein, mit allem Unfertigen, Unklaren, sogar Zweifelnden im eigenen Herzen vor Gott zu bleiben, statt sich in einer Rolle zu verlieren. Gerade dort, wo wir nicht glänzen, sondern echt sind, bekommt Gott Raum, seine Geheimnisse durch unser bescheidenes Wort hindurch lebendig zu machen. In 4 Stunden und 9 Minuten sagt Paulus, denn ich denke, Gott hat uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt, wie zum Tod Verurteilte, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Auffallend ist, dass Paulus hier sagt, ich denke. Das bedeutet, dass er sich dessen nicht völlig sicher war. Es geht dabei nicht um Demut, sondern darum, nach dem Prinzip der Menschwerdung zu reden. Paulus sagt hier nicht, so spricht der Herr. Ebenso sagt er nicht, Geschwister, wisst ihr nicht, dass ich im Geist rede? Im Hintergrund dieser Haltung steht eine innere Wirklichkeit, die Paulus schlicht so beschreibt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Dieser Christus löscht die Persönlichkeit des Apostels nicht aus, er durchdringt sie. Gedanken, Empfindungen, die Art zu reden, all das bleibt zutiefst menschlich und wird doch Träger göttlichen Inhalts. Aus dieser Vermengung heraus muss Paulus weder seine Menschlichkeit heroisch überhöhen noch kleinreden. Er darf sagen, mir scheint, und gleichzeitig darauf vertrauen, dass Gott eben durch dieses menschliche Scheinen sein Licht fallen lässt. Ein Herz, das sich Gott hinhält, braucht keinen künstlichen Tonfall, keine fromme Inszenierung. Es lernt, dass Autorität im neuen Bund nicht daherkommt, dass jemand unnahbar wirkt, sondern daher, dass Christus in einem schwachen Gefäß tatsächlich regiert. Wer so auf Gott hört und so zu anderen spricht, wird innerlich entlastet. Die Last, immer richtig klingen zu müssen, weicht der Freiheit, ehrlich zu sein und doch in der Gegenwart Gottes zu bleiben. Und für die, die zuhören, öffnet sich ein Raum, in dem man sich mit der eigenen Gebrochenheit wiederfindet, statt sich von einer unerreichbaren Spiritualität beschämt zu fühlen. In dieser Atmosphäre kann Gott seine Geheimnisse nicht nur erklären, sondern ins Herz senken. Menschliche Schwachheit wird dann nicht zum Hindernis, sondern zum Fenster, durch das die Freundlichkeit und Nähe des dreieinen Gottes sichtbar wird. Denn mir scheint, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als Menschen. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Die Art, wie Paulus spricht, ermutigt zu einem Dienst ohne Maske. Es ist möglich, zugleich ehrlich menschlich und tief geistlich zu sein, wenn Christus tatsächlich das innere Leben ist. Wo das Herz sich wagen darf, mit Schwachheit, Furcht und Zittern vor Gott zu stehen, verliert die Fassade ihre Macht. Gerade in dieser entlasteten, transparenten Haltung wird geistliches Reden für andere zu einer Quelle von Trost und Wegweisung, weil Gott durch das unscheinbare Wort hindurch seine Nähe und seine Realität erfahrbar macht. Verachtet vor Menschen, reich in Christus. Vor dem inneren Auge des Paulus steht ein Bild, das seine Zeitgenossen sofort verstanden. In der Arena traten die zum Tod Verurteilten als Letzte auf. Sie waren dazu bestimmt, die Menge zu unterhalten, als lebende Schau, deren Ende schon feststand. Wenn Paulus sagt, wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, greift er genau dieses Bild auf. Er weiß sich von Gott hingestellt wie solche Menschen, die man für entbehrlich hält. Dazu passen seine Worte, bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung. In den Augen der Welt, ja sogar mancher religiöser Kreise, sind die Apostel keine glänzenden Helden, sondern eher ein Ärgernis, ein Anlass zum Spott. Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus, wir schwach, ihr aber stark, ihr geehrt, wir aber verachtet. Das Evangelium, das sie tragen, macht sie nicht gesellschaftsfähig, sondern stellt sie quer. Gleichzeitig sind diese Narren innerlich reich. Sie trinken aus einer Quelle, die nicht versiegt, wenn die Anerkennung ausbleibt. Sie segnen, wenn sie geschmäht werden, sie ertragen Verfolgung, statt zurückzuschlagen, sie reden gut zu, wenn über sie gelästert wird. Was äußerlich wie Niederlage aussieht, ist in Wirklichkeit ein Raum, in dem Christus seine Auferstehungskraft entfaltet. Paulus beschreibt das an anderer Stelle mit den Worten, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft Gott sei und nicht aus uns. Das Gefäß bleibt unscheinbar, manchmal rissig und angefochten, der Schatz darin ist unerforschlich reich. In Vers 9 gebraucht Paulus diesen Ausdruck bildlich, um auszudrücken, dass Gott die Apostel als die Letzten hingestellt hat, als wären sie die niedrigsten Verbrecher, zum Tod verurteilt, um den Menschen zur Unterhaltung zu dienen. Im Griechischen ist das Wort, das mit Schauspiel wiedergegeben wird, das Wort für Theater. Es bezeichnet eine Schau, eine Darbietung, die auf theatralische Weise zur Unterhaltung dargeboten wird. Wer die unerforschlichen Reichtümer des Christus austeilt, wird deshalb eine doppelte Realität kennen. Nach außen hin kann das bedeuten, übersehen, missverstanden, vielleicht sogar bewusst abgewertet zu werden. Gerade in Gemeindesituationen trifft es empfindlich, wenn Treue nicht gesehen oder falsch gedeutet wird. Paulus scheut diese Seite des Dienstes nicht, er benennt sie ungeschönt als Abschaum der Welt und Auskehricht aller. Er bleibt nicht bei der Klage stehen, sondern stellt diese Erfahrungen ins Licht des Königs, dem er dient. Denn im selben Zusammenhang erinnert er daran, denn das Reich Gottes nicht im Wort, sondern in Kraft. Diese Kraft zeigt sich nicht in äußerem Triumph, sondern darin, dass ein Mensch in Christus stehen bleibt, während alles andere wankt. In dieser Spannung wächst ein stiller Mut. Wer weiß, dass sein Wert nicht an Applaus gebunden ist, muss nicht verbittert kämpfen, um gesehen zu werden. Er kann seinen Platz als Letzter treu einnehmen und zugleich innerlich am ersten Tisch sitzen, in der Gemeinschaft mit dem Herrn. So wird auch der schwer verständliche Weg, verachtet zu werden, zu einem Ort der Nähe Gottes. Und gerade dort, wo der äußere Glanz fehlt, wird er erfahrbar als der, der sieht, was verborgen geschieht, und der die, die mit ihm die Schmach tragen, mit einer Freude beschenkt, die kein Zuschauer messen kann. Die Sprache der Arena mag uns fremd sein, das Erleben dahinter ist es nicht. Auch heute entstehen Situationen, in denen ein klares Festhalten an Christus den Anschein von Torheit erweckt, wenn man den bequemeren Weg nicht mitgeht, wenn man auf Ansehen verzichtet, um im Verborgenen treu zu sein, wenn man um Christi willen Beziehungen oder Sicherheiten verliert. Genau dort bekommt diese paulinische Sicht Tiefe. Vor Menschen wirkt es klein, vor Gott ist es groß. Das bedeutet nicht, dass Schmerz oder Enttäuschung verschwinden, aber sie werden eingespannt in eine größere Geschichte. Der Blick weitet sich vom Publikum der Welt hin zu dem Gott, der die Seinen sieht, wenn niemand sonst hinschaut. In dieser Perspektive verliert das Urteil der Menge seine letzte Macht. Aus der Erfahrung, Schauspiel zu sein, wächst die Freiheit, nur noch einem Zuschauer wirklich gefallen zu wollen, dem Herrn, der im Verborgenen ist und dessen Anerkennung bleibt. Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus, wir schwach, ihr aber stark, ihr geehrt, wir aber verachtet. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung. Die Beschreibung der Apostel als Schauspiel und Auskehricht zeigt, wie anders Gott Wert misst. Verachtung, Missverständnis und das Gefühl, überflüssig zu sein, sind nicht Beweise für Gottes Ferne, sondern können zum Raum seiner besonderen Nähe werden, wenn sie mit Christus geteilt werden. Wer lernt, die eigene Schwachheit und das eigene Geringsein in das Reich Gottes hineinzustellen, findet inmitten äußerer Abwertung eine Kraft, die trägt, und einen Reichtum in Christus, der nicht davon abhängt, ob andere ihn sehen oder nicht. Vom geistlichen Führer zum zeugenden Vater. In Korinth waren viele Stimmen unterwegs. Lehrer, die beeindrucken konnten, anleitende Personen, die Wege wiesen und Ordnung schufen. Paulus verschmäht diesen Dienst nicht, aber er setzt ihm etwas anderes gegenüber, denn wenn ihr 10.000 Zuchtmeister in Christus hättet, so doch nicht viele Väter, denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Ein Zuchtmeister, ein Kinderführer, kann erklären, antreiben, korrigieren, ein Vater bringt Leben hervor. Das ist der entscheidende Unterschied. Ein bloßer Führer bleibt letztlich außerhalb seiner Schützlinge stehen, ein Vater ist mit ihnen innerlich verbunden, weil sein eigenes Leben in ihnen weiterlebt. Übertragen auf den Dienst an der Gemeinde bedeutet das, geistliche Vaterschaft besteht nicht darin, möglichst viele Anweisungen zu geben, sondern darin, dass Christus selbst durch das Evangelium in Menschengestalt gewinnt. Paulus drückt diesen inneren Kampf so aus, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen habe, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Darum scheut er sich nicht, zugleich klar zu ermahnen und zärtlich zu reden. Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. In diesen wenigen Worten liegt ein ganzes Verständnis von Dienst. Er will nicht von oben herab beschämen, sondern im gleichen Atemzug liebevoll ansprechen. Er sendet Timotheus, der mein im Herrn geliebtes und treues Kind ist, damit dieser ihre Erinnerung nicht nur an Lehrinhalte, sondern an meine Wege, die in Christus sind, auffrischt. Das Leben des Christus hat eine Gestalt, eine Weise, wie es sich ausdrückt, diese Weise ist übertragbar, nicht als Technik, sondern als gelebtes Vorbild. So wird deutlich, ein geistlicher Vater ist nicht perfekt, aber er ist erreichbar, sichtbar, nachahmbar, weil sich in ihm ein Weg mit Christus abzeichnet. In Vers 15 fährt Paulus fort, denn wenn ihr auch 10.000 Zuchtmeister in Christus hättet, so doch nicht viele Väter, denn in Christus Jesus habe ich euch durch das Evangelium gezeugt. Das griechische Wort, das mit Zuchtmeister wiedergegeben wird, bedeutet wörtlich Kinderführer, wie in Galater 3:24 und 25. Zuchtmeister, Kinderführer, geben den Kindern unter ihrer Obhut Anweisungen und Richtungen, Väter vermitteln ihren Kindern das Leben, das sie zeugen. Der Apostel war ein solcher Vater. Er hatte die korinthischen Gläubigen in Christus durch das Evangelium gezeugt und ihnen das göttliche Leben mitgeteilt, so dass sie Kinder Gottes und Glieder Christi wurden. Diese Vaterschaft schließt auch Konfrontation ein. Am Ende des Abschnitts fragt Paulus, was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? In diesen Worten liegt weder Drohgebärde noch Launenhaftigkeit. Ein Vater, der wirklich liebt, weiß um die Notwendigkeit von Zucht, und er kennt doch den Geist der Sanftmut, von dem er an anderer Stelle sagt, dass er durch die Sanftmut und Milde Christi ermahnt. Wahrheit und Zärtlichkeit stehen nicht gegeneinander, sondern gehören zusammen. Ein Dienst, der nur sanft sein will und Zurechtweisung meidet, wird am Ende kraftlos, ein Dienst, der nur hart zurechtweist, ohne die Zuneigung eines Vaters spürbar zu machen, verletzt und vertreibt. Wo Christus selbst das Herz eines Dieners formt, entsteht eine Mischung, Klarheit, die nicht verhandelt, und Liebe, die nicht loslässt. Die Verwaltung der Geheimnisse Gottes geschieht so nicht primär durch brillante Erklärungen, sondern dadurch, dass dieses göttliche Leben wie durch Geburtswehen hindurch anderen vermittelt wird. Das macht müde, kostet Tränen, legt Verletzlichkeit offen. Aber es bringt Kinder hervor, nicht bloß Anhänger. Und genau das ist die Frucht, die bleibt. Das Bild des geistlichen Vaters kann in einer Kultur, die misstrauisch auf Autorität schaut, ambivalent wirken. Gerade deshalb lohnt der Blick auf Paulus. Er beansprucht keine Herrschaft über die Gewissen, sondern setzt alles daran, dass die Gläubigen in Christus selbst fest werden. Sein Wunsch ist, dass sie nicht an ihm hängen bleiben, sondern mit ihm gemeinsam lernen, im Herrn zu stehen. In dieser Hinsicht ist geistliche Vaterschaft zutiefst dienend. Sie baut nicht ein eigenes Reich, sondern arbeitet daran mit, dass das Königtum Gottes Gestalt gewinnt, in Menschen, in Beziehungen, im Gemeindeleben. Darum kann Paulus sagen, ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer, ohne dass darin Eitelkeit steckt. Er möchte, dass die Korinther denselben Weg gehen, den Weg eines Lebens, das sich hingibt, um andere aufzubauen. Wer diesen Weg betritt, erfährt, wie sehr Gott gerade durch begrenzte, unvollkommene Menschen Vaterschaft übt. Dort, wo jemand seine Zeit, seine Kräfte, seine innere Aufmerksamkeit investiert, damit in anderen das Leben Gottes wächst, wird ein Stück dieses paulinischen Dienstes sichtbar. Und während man sich müht, anderen Vater oder Mutter im Glauben zu sein, merkt man zugleich, wie sehr man selbst Kind bleibt, angewiesen auf den Vater im Himmel, der aller Vaterschaft im Himmel und auf Erden seinen Namen gibt. Aus dieser Quelle fließen Zärtlichkeit und Festigkeit, Geduld und Klarheit. So wird geistliche Vaterschaft nicht zur Last, sondern zu einem stillen Vorrecht, in dem die Geheimnisse Gottes nicht nur ausgesprochen, sondern leibhaftig weitergegeben werden. In der Spannung zwischen Lehrmeistersein und Vatersein wird etwas vom Herzen Gottes sichtbar. Er will nicht nur ein ferner Gesetzgeber bleiben, sondern Leben teilen. Wo Menschen sich von ihm in diese väterliche Spur hineinrufen lassen, entsteht eine Atmosphäre, in der Wachstum möglich wird. Korrektur verliert ihren Stich, weil sie in Zuneigung eingebettet ist. Ermutigung bleibt nicht oberflächlich, weil sie von Wahrheit getragen ist. Und die Gemeinde wird weniger zu einem Raum für religiöse Programme, mehr zu einer Familie, in der Christus als lebendiger Mittelpunkt erfahrbar wird. In solcher Gemeinschaft können selbst tiefe Brüche und alte Wunden aufgenommen und in einen Weg der Reife verwandelt werden. Der Gedanke, Vater oder Mutter im Glauben zu sein, verliert dann seinen Druck und gewinnt Wärme. Er lädt ein, die empfangene Liebe Gottes weiterfließen zu lassen, begrenzt, brüchig und doch wirksam, weil Gott selbst sich dazu stellt. Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Denn wenn ihr 10.000 Zuchtmeister in Christus hättet, so doch nicht viele Väter, denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Deswegen habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein im Herrn geliebtes und treues Kind ist, der wird euch Wege erinnern, die in Christus sind, so wie ich sie überall in jeder Gemeinde lehre. Die Unterscheidung zwischen Zuchtmeister und Vater macht deutlich, wonach Gott im Dienst an seiner Gemeinde sucht, nicht zuerst nach brillanten Erklärern, sondern nach Menschen, durch die sein eigenes Leben andere erreicht. Wo Ermahnung mit Liebe verbunden ist, Vorbild mit Verletzlichkeit und Klarheit mit Sanftmut, entsteht ein Raum, in dem Christus Gestalt gewinnt. Das ist nicht das Werk starker Persönlichkeiten, sondern die Frucht davon, dass der dreieine Gott sein Herz mit dem Herzen von Dienern vermengt. Aus dieser Vermengung wächst eine geistliche Vaterschaft, die andere trägt und die zugleich selbst getragen wird von der unerschöpflichen Vaterschaft Gottes. Herr Jesus Christus, danke, dass du dich nicht geschämt hast, in unsere Menschlichkeit hinabzusteigen und dich mit schwachen Menschen wie Paulus zu verbinden. Stärke unser Vertrauen, dass auch du durch unsere begrenzten Worte, durch ein ehrliches Herz und durch einen scheinbar unscheinbaren Weg reden und wirken kannst. Wo wir uns verachtet oder missverstanden fühlen, richte unseren Blick neu auf dich als unsere wahre Herrlichkeit und unseren wahren Lohn. Präge uns zu Menschen, die lieber als Narren um deinetwillen gelten, als dass sie deine Kraft und Wahrheit verwässern, und schenke uns ein Herz wie ein geistlicher Vater, das Leben hervorbringt und nicht nur belehrt. Erfülle uns mit deinem Geist der Sanftmut, damit in unserer Schwachheit deine Kraft sichtbar wird und dein Haus gebaut wird. Amen.